Danke.
Ja, ihr Lieben, ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Ich liebe Bochum und ich komme gerne her. Und hierher natürlich ganz besonders, also denen, die mich eingeladen haben, nochmal den allerherzlichsten Dank. In der Tat, Oliver hat das jetzt schon, wie nicht anders zu erwarten, sehr geschickt übergeleitet, eingeleitet. Dafür auch vielen Dank. Wir haben in Weimar seit einiger Zeit eben diesen Forschungszusammenhang zur Anthropologie der Medien. Das kann so unter verschiedenen Titeln firmieren, ist jetzt nicht weiter wichtig. Das hat auch mich sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Und ich mache mal ganz kurz so ein paar Vorbemerkungen dazu. Was ist eigentlich oder was will eigentlich die Medienanthropologie und was will sie nicht und warum macht das Sinn? Die Medienanthropologie versucht, die Frage nach dem Menschen nochmal anders aufzustellen, und das Entscheidende dabei ist vielleicht gar nicht, dass es jetzt unbedingt um Medien als handhabbare Gegenstände dabei geht, begegnungsfähige Apparaturen oder so etwas. Das kommt auch rein und ist auch wichtig. Aber die Grundüberlegung ist eine andere. Die Grundüberlegung ist nämlich, dass man aufgrund vieler Entwicklungen, die Sie auch alle gleich aufzählen könnten, man im Grunde nicht mehr die Frage nach dem Menschen stellen kann. Was soll das sein, der Mensch? Also wenn wir zurückgehen in die Theoriebildung, vor allem die philosophische Anthropologie, dann kann man von heute aus ganz leicht erkennen, dass natürlich das eine hochgradig voreingenommene Anthropologie ist, die geradezu immer ein Modell Menschen im Kopf hat, nachdem sie alles andere als das grundsätzlich Menschliche modelliert. Und dieser Mensch, Sie werden überrascht sein, das herauszufinden, ist irgendwie männlich und weiß und eigentlich Europäer. Aber nach auch nach 1800, also in der nach der Aufklärung oder ihrem Wirksamwerden, ein moderner Mensch. Und nach dem wird also Mensch dann überhaupt, das kann man nicht mehr machen. Und es gibt viele Gründe dafür überhaupt, dass man sich fragen muss, was soll das sein, das Wesen des Menschen? Und diese Frage auf andere Weise zu stellen und umzustellen, ist ein Anliegen der Medienanthropologie, indem sie nämlich nicht mehr fragt, was ist der Mensch, sondern sie geht erstmal davon aus, dass es viele Arten gibt, Mensch zu sein, sozusagen Modes of Existence, Modi der Existenz, in dem Fall der menschlichen Existenz, und dass diese Modi der menschlichen Existenz aus bestimmten, anlässlich auftauchen, anlassbezogen, situiert sind. Sie tauchen auf und sie verschwinden wieder, sie verändern sich, sie treffen sich mit anderen. Die Frage ist eigentlich nicht so sehr, was ist der Mensch, sondern wo taucht eigentlich menschliches Leben auf, menschliche Existenzführung? Wo taucht sie auf? Wie funktioniert sie? Unter welchen Bedingungen steht sie? Wie ist sie situiert? Und jetzt kommen wir dann auch zu den Medien, weil zu diesen Bedingungen, die ein menschliches Leben, eine menschliche Existenzform, eine Daseinsweise, die wir als menschlich bezeichnen, möglich macht, gehören natürlich immer und für uns als Medienphilosophen in the first place Medien. Das ist das eine, also die Situierung und geradezu Verflüssigung dieser Frage, wo ist eigentlich der Mensch, statt zu fragen, was ist der Mensch. Und wenn man nach dem Wo fragt, dann fragen wir auch wirklich nach dem Wo. Das heißt, da geht es tatsächlich um Umgebungen, Situationen, im Klassischen würde man sagen Habitate des Menschseins. Und das Ganze ist also gegen einen traditionellen Anthropozentrismus gerichtet. Und was ich heute mache, sagen wir mal so, es war an einem bestimmten Punkt dieser ganzen Diskussion, die wir auch intern hatten, hat es mich gereizt, eine ältere Forschung, die ich gemacht habe, nämlich zum Komplex zwischen Mondfahrt und Fernsehen, zur Medialität von Mondfahrt, Raumflug, die wieder hochzuholen und noch einmal neu zu situieren in diesem Kontext der Frage nach dem nach der menschlichen Existenzweise oder den menschlichen Existenzweisen und ihrer Situiertheit. Anthropologien der Television kommen dann heraus. Zur Einleitung vielleicht, zum Abschluss der Einleitung vielleicht noch dies. Wir haben uns natürlich von dem klassischen Anthropozentrismus, den ich eben nochmal aufgerufen habe, methodisch und inhaltlich sehr weit entfernt. Also diese klassischen ontologischen Fragen, was ist das Wesen, was ist die Essenz, uns abzulösen und eine nicht zentrierende Anthropologie zu betreiben auf diese Weise. Anbei ist das nicht so einfach. Und ich könnte meinen heutigen Beitrag, den ich Ihnen vorschlagen möchte, auch einleiten mit einem etwas verfremdeten Zitat, nämlich "A certain amount of anthropocentrism is required." Wir können nur in bestimmtem Maß und sozusagen durch heuristische Anstrengungen diesen Anthropozentrismus völlig überwinden und völlig vielleicht auch wirklich eine certain amount of anthropocentrism is required, solange wir nämlich, und damit meine ich jetzt doch mal wir als Menschen, die sich alle der menschlichen Existenzweise zurechnen würden, diese Frage stellen. Solange sind wir voreingenommen. Das kann man einklammern, verschieben, das werden wir auch versuchen. Dennoch a certain amount of. Und die Frage, wie groß ist denn dieser Betrag? Wie groß ist dieser Betrag an Anthropozentrismus, den wir brauchen? Damit haben sich schon andere beschäftigt, und zwar Kosmologen, Physiker, die sich mit Ursprung und Schicksal des Universums befassen. Und da setze ich an. Das ist mein erster von 6 Abschnitten. Die Abschnitte werden nach hinten hin etwas kürzer, aber ich nenne sie Ihnen immer, damit Sie wissen, wie viel Sie noch, also oder bereits, ne? Das erste Kapitel sozusagen heißt auch das anthropische Prinzip. Betrachten wir den Planeten Erde einmal als eine Szene, eine Situation oder eine Szene, auf der die Menschen auftauchen und verschwinden. Diese Szene ist nach Art des ökologischen Milieus mit den Figuren, die in ihr oder auf ihr agieren, aufs Vielfältigste verstrickt. Sie ist ihr Produkt, wie umgekehrt die Bedingung der Möglichkeit des Menschseins. Insbesondere aber ist der Planet Erde seinerseits eingelassen in eine noch viel weitere Szene, ist also ein Akteur seinerseits auf einer Szene, nämlich in den Kosmos. Zwischen dieser Eingelassenheit der Erde in den Kosmos einerseits und der Verstrickung zwischen der Erde als Milieu oder Szene und den Figuren der menschlichen Existenz in ihr andererseits stellt die Kosmologie mit dem sogenannten anthropischen Prinzip einen Zusammenhang her. Und jetzt wird es richtig, richtig abgefahren. Das anthropische Prinzip wurde zuerst 1974 von dem Astronomen Brandon Carter formuliert, dann in den 70er Jahren kontrovers diskutiert und 1988 von John Barrows und Frank Tipler in einer breiteren, korrigierten Form entfaltet. Es ist bis heute umstritten und in Teilen der Physik auch verworfen worden, in anderen nicht. In der Philosophie jedoch wurde es erst vor kurzem wieder aufgenommen, wenn auch nur sehr kursorisch bis metaphorisch, nämlich von Wolfgang Welsch in seinen 2 Bänden zur symmetrischen Anthropologie, in denen er das, Zitat, anthropische Prinzip beziehungsweise die von ihm so apostrophierte anthropische Denkform als dasjenige aufruft, was alle Anthropologie, auch die noch so dezentrierteste, heimlich durchwalte und durchziehe, was es aber unbedingt zu überwinden und hinter sich zu lassen gelte, nämlich das Prinzip von der im Grunde immer noch vorkopernikanischen, also vorneuzeitlichen Zentralstellung des Menschen, sei es im Kosmos, sei es in seinen Habitaten, sei es in der Welt überhaupt. Dagegen schreibt Wolfgang Welsch an, bezeichnet diese Voreingenommenheit als anthropische Denkform und will sie verlassen. Dagegen möchte ich jetzt im Folgenden das anthropische Prinzip einer Revision und Neubewertung unterziehen. Das anthropische Prinzip betrachtet den Kosmos als einen mathematischen Wahrscheinlichkeitsraum, also als einen Raum mathematischer Wahrscheinlichkeit und Verteilungen der Wahrscheinlichkeit und entsprechend den Menschen als ein rechnendes Wesen. Eine starke Einschränkung natürlich. Auch dieser Raum weist Orte auf. Zum Beispiel Singularitäten in der Mathematik. Das kennen Sie, Wendepunkte, Maxima, Minima, das sind Singularitäten. Es geht im anthropischen Prinzip also um den Ort des rechnenden Menschen beziehungsweise des menschlichen Habitats, also des Planeten Erde, in einem Zahlen- und Wahrscheinlichkeitsraum. Wie wir wissen, ist die Entstehung des Menschen im kosmischen Maßstab ein extrem unwahrscheinliches Vorkommnis. Je nach Ansatz in Zahlen zwischen 1 zu 10 hoch 40 und 1 zu 10 hoch 120 anzusetzen. Dennoch ist dieses Ereignis augenscheinlich eingetreten, denn wir sind hier. Und genau damit hat sich der Urheber des anthropischen Prinzips, Brandon Carter, ursprünglich befasst mit Large Number Coincidences, nämlich also mit dem Zufall, der Koinzidenz, der darin besteht, dass ähnliche extreme Zahlenverhältnisse auch andere kosmische Sachlagen bestimmen. Nach Arthur Eddington zum Beispiel entspricht die Wahrscheinlichkeit der Entstehung des Menschen dem Verhältnis zwischen dem Radius eines einzelnen Elektrons und der vermutlichen Menge von Elektronen im Universum überhaupt.
Die Gravitation des Protons steht in derselben Relation zur Ladung des Elektrons. Und nach Carl Friedrich von Weizsäcker ist 1 zu 10 hoch 120 auch die Relation zwischen der Ausdehnung des Protons und derjenigen des Kosmos. Robert Dicke war 1957 der Erste, der die Wahrscheinlichkeit des Aufkommens kohlenstoffbasierten intelligenten Lebens in einen Zusammenhang mit diesen extremen Zahlenverhältnissen rückte. Die Koinzidenz hoher Unwahrscheinlichkeiten und extremer Zahlenverhältnisse im Kosmos wird seither auch als eine kosmologische Konstante diskutiert. Sie hat ihren Ursprung, so nehmen Carter sowie Barrows und Tipler an, im anthropischen Prinzip der Kosmologie. Es besagt, jede Beschreibung des Kosmos muss in diesem beschriebenen Kosmos einen Ort vorsehen, an dem derjenige sich befindet, der den Kosmos beschreibt. Wir können den Kosmos nicht anders beschreiben, als so, dass er für uns einen Platz bereithält. Sonst könnten wir die Beschreibung nicht anfertigen. Das gilt auch für den Kosmos als Zahlenraum, aber es gilt vor allem auch für sämtliche nicht-mathematischen Kosmogonien. Da der Kosmos, das Universum, ein Gesamthabitat ohne Außen ist, sonst wäre er nicht allumfassend und mithin nicht der Kosmos, nicht das Universum, da er also nicht von außen berechnet, beobachtet, beschrieben oder begriffen werden kann, sondern nur von innen, gilt der beschriebene oder berechnete oder beobachtete oder begriffene Kosmos muss also so beschrieben, beobachtet, begriffen, berechnet werden, dass er einen Ort bereithält, an dem diejenige Instanz möglich ist, die den Kosmos beschreibt, beobachtet, begreift oder berechnet. Der Kosmos mag sogar selbst ein rechnender Raum sein, wie Konrad Zuse gesagt hat, aber er benötigt dafür einen berechenbaren und rechnenfähigen Agenten. Und damit kommen wir zum zweiten Kapitel, Berechnen und Beobachten. Der Mensch ist also einerseits, wenn wir dem anthropischen Prinzip weiter folgen, marginal, weil fast unberechenbar unwahrscheinlich. Andererseits ist er nur eines unter zahlreichen derartigen numerischen Ereignissen im Kosmos, so wie Menschen ihn nun mal berechnen. Als kosmologisch Berechnender ist der Mensch dennoch unabdingbar und insofern zentral für sein eigenes Habitat, den Kosmos. Die verschiedenen Grade und Arten, certain amount, dieser Unabdingbarkeit haben allerdings zu scharfen Kontroversen zwischen den verschiedenen Vertretern des anthropischen Prinzips geführt. Es unterscheiden sich zum Beispiel zwei Schulen voneinander, deren eine davon ausgeht, dass zwingend für eine Berechnung des Universums lediglich die Möglichkeit eines Habitats für den berechnenden Menschen im Kosmos, also einer für Menschen lebbaren Ökosphäre oder Biosphäre, sei. Nur eingestreut dieses ökosphärische, biosphärische Habitat ist dann natürlich auch die Bedingung der Möglichkeit nicht rechnender menschlicher Intelligenz und Existenz. Nicht alle menschliche Intelligenz und Existenz rechnet. Etwa in nicht technischen, sondern magischen Kulturen. Denn alle rechnenden Menschen sind Menschen und unterliegen unterschiedslos denselben Unwahrscheinlichkeitsbedingungen, auch dann, wenn das Umgekehrte nicht gilt. Nicht alle Menschen sind rechnende Menschen. Der Kosmos jedenfalls dürfte die Möglichkeit menschlichen Lebens nur nicht ausschließen, sagt das sogenannte schwache anthropische Prinzip. Andere dagegen meinen, es müsse tatsächlich zwingend ein menschliches Habitat real im Kosmos geben, und das ist die starke Version des anthropischen Prinzips. Zum Zweck der Berechnung jedoch muss der Kosmos zunächst mit Zahlenwerten belegt, in Zahlen gefasst werden können, und wiederum dazu muss er nunmehr jenseits bloßer Arithmetik auch Messungen unterworfen werden, die diese Zahlen überhaupt erst generieren. Solche Messungen, die den Kosmos in ein Zahlenwerk verwandeln, benötigen aber Instrumente, Linsen, Sensoren, Uhren, Aufzeichnungs- und Übertragungsmittel, wie hier in diesem Bild die Sonde Philae auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko. Ein spektakulärer Erfolg der europäischen Raumfahrt, eine Sonde auf dem Kopf eines Kometen zu platzieren. Erst dann, wenn er gemessen ist, kann er auch berechnet werden und als Wahrscheinlichkeitsraum mit einem Platz für den Menschen versehen werden. Ein Menschen, der diese Berechnung durchführt oder veranlasst oder mit ihr als Agent befasst ist. Der Kosmos, so wie wir ihn kennen, um überhaupt zu sein, muss intelligibel sein. Indem der Kosmos den Menschen als Medium seiner eigenen Berechnung ermöglicht, ermöglicht er sich gleichsam selbst als berechenbaren Kosmos. Und indem er ausgerechnet auch den Menschen, möglicherweise neben anderen Instanzen, anderer intelligenter Materie, die wir aber nicht kennen, indem er also den Menschen unter anderem dazu befähigt, unterwarf er diese Berechnung den Randbedingungen menschlicher Existenz. Der Kosmos braucht jetzt zum Leben das, was wir zum Leben brauchen. Dann ginge es dem Kosmos, so wie er dem Menschen zugänglich ist, indem er in aller Beschreibung und Berechnung oder anderen Zugangsformen die Möglichkeit des Menschen immer einrechnen muss, darum, selber als Kosmos sein zu können. Man könnte, wenn man dies reontologisieren wollte, sogar sagen, der trickreiche Kosmos ruft, um selbst ins Sein zu treten, den Menschen als Agenten seines Seinkönnens hervor. Dann wäre der Kosmos nicht nur intelligibel, sondern geradezu intelligent. Die Vertreter des anthropischen Prinzips haben deshalb alle Mühe, sich gegen eine andere, noch viel umstrittenere und vor allem politisch folgenreiche kosmologische These abzusetzen, nämlich gegen diejenige des intelligenten Designs oder gar als verschärfte Form des Kreationismus. Denn wenn das Universum so beschaffen sein muss, dass es einen Platz für den Menschen bereithält und sei ja noch so unwahrscheinlich, dann steckt dahinter unleugbar, so die Vertreter dieser Ansätze, eine schöpferische und zielorientierte Intelligenz, die dafür sorgt, dass im Zuge der kosmischen Evolution das Äußerste an Unwahrscheinlichkeit, nämlich der Auftritt des Menschen, dennoch geschieht. Denn dies ist ja die Bedingung der Möglichkeit des Kosmos. Diese Intelligenz könnte zum Beispiel im Universum verteilt sein und den Kräften der Natur selbst innewohnen, so wie das die Materie selbst transzendierende Leben der Materie, wie es die Neovitalisten vertreten würden. Oder sie kann einem ebenfalls transzendenten Schöpfergott zugeschrieben werden, wie es der Kreationismus tut, mit den bekannten, zutiefst irrationalen, zumindest problematischen, politischen und ideologischen Konsequenzen. Demgegenüber möchte ich jetzt das anthropische Prinzip im Folgenden in einer anderen Richtung erweitern, nicht in überschreitender und transzendierender Weise hin auf einen Schöpfergott, sondern genau im Gegenteil, ganz materiell, ganz immanent und geradezu immanentistisch. Denn das Universum besteht keinesfalls Kraft des Menschen allein, einfach so ex nihilo. Wir haben eben schon über die Instrumente des Messens und Vermessens gesprochen. Das gilt nicht erst dann, wenn wir zulassen, dass es außer dem Menschen noch andere intelligente Materie geben könnte, die den Kosmos beobachtet, beschreibt, berechnet oder sonst wie erfasst und die dann für sich selber auch einen Ort darin vorsehen und den Kosmos ihren spezifischen Randbedingungen unterwerfen muss. Der Mensch als intelligente Materie ist ohnehin keinesfalls mit sich allein, denn er könnte sonst ohne Bezug auf anderes, ohne Zusammenarbeit mit anderem, nicht intelligent sein. Um den Kosmos zu beobachten oder irgendwie festzustellen, benötigt auch der Mensch viel mehr Vermittlungsoperationen, denen er folglich den Kosmos, seinen Ort darin und mit in seine Existenz zumindest mit verdankt. Das können magische und rituelle Praktiken sein, religiöse Zeremonien, Beschwörungen, Visionen, die wiederum mit allerlei Kultobjekten, mit markierten Räumen, Körperpraktiken und so weiter verbunden sind als ihre Medien. In der eurozentrischen Moderne aber sind es vor allem die Techniken und Apparaturen der Beobachtung, Beschreibung und Berechnung. Was geschieht, wenn wir die Mitwirkung dieser Techniken am anthropischen Prozess mit einbeziehen? Dies lässt sich schön an einem Beispiel nachvollziehen, das von der Berechnung irgendeiner kosmischen Konstante wegführt und vager, aber habhafter zugleich, von den Berechnungs- auf die aller Berechnung zugrunde liegenden Beobachtungsverhältnisse umschaltet. Mir scheint zur Verfolgung des Gedankens vom anthropischen Prinzip insbesondere ein Medium aufschlussreich zu sein, das gerade gar nicht in erster Linie ein Medium der Berechnung und auch nicht der wissenschaftlichen Beobachtung und der Forschung ist, sondern eines der Verteilung von Sichtbarkeit im Raum, nämlich das Fernsehen. Wir verlassen damit die Mathematik des anthropischen Prinzips und behalten zunächst lediglich die Annahme von der notwendigen wechselseitigen Immersion der Beobachtung und des Beobachteten zurück und betreten Kapitel 3. Ups. Die Inszenierung der Erde oder der Planet des Fernsehens. Das Fernsehen ist mit dem anthropischen Ort, dem Planeten, auf das Engste verstrickt. Es bildet im wahrsten Sinne eine Mediasphäre nach Régis Debray aus, die sich mit dem Satellitensystem sogar in die Atmosphäre einträgt und sogar jenseits davon, mit Kabeln und Masten die gesamte bewohnbare und unbewohnbare Erde als Infrastruktur umfasst und einfasst, eingeschlossen die Ozeane. Dabei sind seine Kameras ubiquitär. Sie können jeden anthropischen Ort auf jeden anderen projizieren und so die Anthroposphäre auf sich selbst abbilden und in sich selbst sichtbar machen. Das Fernsehen kann dieses Habitat sogar von außen ansehen und als Gesamtheit erfassen und hat dies auch getan. In den Jahren 1968 und 69 veranstaltete das amerikanische Fernsehen ein Ereignis planetarischen Ausmaßes, nämlich mit dem Flug zum Mond, der sich also dieses Jahr zum 50. Mal jährt, und seiner öffentlichen Verbreitung. Schließlich kam es zur Übertragung der ersten Bilder live vom Mond und zur Versammlung des bis heute anteilsmäßig größten irdischen Publikums, das je zugleich dasselbe gesehen hat. Mit diesen Bildern und ihrer nahezu weltweiten Verbreitung erklärte das amerikanische Fernsehen die Welt zu seinem eigenen Innenraum, räumlich und zeitlich, und letzteres sowohl für das Gegenwartserleben wie in der historischen Dimension, als ein Augenblick, den man nicht verpassen durfte und einer der größten Augenblicke in der Geschichte der Menschheit, so die damalige und sehr erfolgreiche Rhetorik. Bilder wie dieses, die Bilder aus dem All, wurden auch in der Folgezeit und in einer den Fernsehbildern der Live-Übertragung vom Juli 69 weit überlegenen Auflösung verbreitet und drangen tief in die Populärkulturen ein. Sie stehen zugleich in einer skopischen und epistemischen Großtradition, nämlich derjenigen der kopernikanischen Weltordnung und des galileischen Blickschemas. Der Philosoph Günther Anders etwa schreibt ausdrücklich in seinem damals ganz zeitnah, innerhalb weniger Wochen danach verfassten Buch über den Mondblick, dass der eigentliche Clou des Mondunternehmens überhaupt weder die Landung auf dem Mond noch die Bilder vom Mond waren, sondern eben dieser Blick zurück zur Erde. Der Komplex von Fernsehen und Raumfahrt jedenfalls ist es in den 60er Jahren, der diese Bilder und mit ihnen eine damals geradezu bestürzend empfundene anthropologische und medienanthropologische Erfahrung auslöst und verbreitet. Erstmals wird die kopernikanische Position unseres Habitats als unser blauer Planet im All, the Blue Marble, gegen einen Hintergrund rabenschwarzer Leere, aber gesehen von einem anderen Punkt aus, der dem Blick als Fußpunkt zu dienen vermag, vollkommen evident. Damit vervollständigt das amerikanische Fernsehen das, was Galileo Galilei begonnen hatte. Es geht dabei jedoch zugleich in zweierlei Hinsicht über das Frühere hinaus. Im Gegensatz zum bloßen Fernrohrblick ins All, wie er Galileo möglich war, erlaubt der Fernsehblick nicht nur Schlüsse auf die räumliche und physikalische Ordnung des Universums, die ja im gesamten All gilt und daher auch den Ort des Betrachters, die Erde selbst, mit einschließt und für sie mitgilt. Sie erinnern sich, durch die Beobachtung der Mondbewegung um den Jupiter herum durch das Fernrohr schloss Galileo darauf, dass die Erde nicht der unbewegte Mittelpunkt des gesamten Universums sein könnte. Das skopische Regime der europäischen Neuzeit erfuhr dadurch eine großartige Bestätigkeit und zugleich auch eine Transformation. Denn es macht einen großen Unterschied, ob man wie Galilei den Blick ins All als Grundlage logischen, abstrakten Schließens auf der Basis der Analogie, so wie es im Jupiter sein wird, so wird es wohl auch auf uns zutreffen, als Analogie nimmt, oder aber ob man die Lage des eigenen Planeten, gemeint hier ganz wörtlich als Lage im Raum, später auch als globale ökologische Lage, beim Hinaussehen auf ein anderes Objekt, den Trabanten und die Astronauten, die ihn betreten, tatsächlich anblickt und sieht. Günther Anders schreibt dazu, wir könnten nun, da die Stellung unseres Planeten im Kosmos evident geworden sei, die Abstraktionsleistung, die in der Einsicht in das kopernikanische Weltbild immer zugrunde gelegt werden musste, wieder aufgeben. Wir könnten uns von dieser Abstraktionsarbeit entlasten. Solange wir das nicht hatten, konnte man zwar wissen, dass die Erde sich dreht und im All herumwirbelt, aber man konnte es nicht wahrnehmen. Man musste es wissen. Es ist eine Frage von Wissen und Überzeugung. Jetzt kann man es sehen. Diese anthropologische Selbstentlastung allerdings geschieht nicht einfach so, sondern sie bedarf dazu eines Dritten, eines Mediums, als Agenten nämlich, an das die Entlastung delegiert, im McLuhan'schen Sinne nach außen verlagert wird. Wie alle Agenten jedoch verselbstständigt sich dieses Medium dann und prägt im weiteren Verlauf seinen eigenen Stempel auf und macht so die anthropologische zu einer medienanthropologischen oder televisionsanthropologischen Erfahrung. Und dies geschieht mit einem, wie wir gleich nach und nach sehen werden, recht unvorhersehbaren Resultat, das schließlich weit über Anders Befund und weit über die bloße Bestätigung des kopernikanischen Weltbildes hinausgeht und sogar das globale Wir, von dem Anders noch ganz selbstverständlich spricht, auflöst. Doch eins nach dem anderen. Zunächst schafft der televisive Mondblick in einem Zwischenschritt einen zumindest für die atlantische Moderne ganz neuen Akteur oder Agenten. Denn die Sichtbarmachung geschieht nicht, wie beim Blick durchs Fernrohr, nur für je ein Augenpaar zur selben Zeit und insgesamt nur für wenige ausgewählte Augenpaare überhaupt. Sie wird vielmehr, jedenfalls vom Prinzip, von der Rhetorik und der Behauptung her, die ich aber hier mal ernst nehmen möchte, sie wird unterschiedslos ausgeführt, in potenziell und tendenziell aller Augen zugleich, denn das ist das Prinzip des Fernsehens. Alle Beschränkungen und Bezweiflungsmöglichkeiten des galileischen Blicks werden hier also in einer gigantischen Anstrengung überholt. Damit ist es aber so, als ob nicht nur der postulierte Mensch, sondern in mancherlei Rhetorik eine Menschheit, eine postulierte Menschheit die Augen öffnete oder sogar, so eine noch gewagtere Formulierung, der Planet selbst die Augen öffnete und sich selbst sähe. Sie erinnern sich an Edgar Morins unglaubliche Formulierung zum Gegenstand des Kinos, wenn er sagt, das Bild öffnet die Augen und sieht zurück. Das ist die Erfahrung, die wir im Kino machen. Und hier ist die Formulierung, der Planet öffnet also die Augen und sieht sich selbst. In diesem Sinne wird der televisive Mensch, so schreibt erneut Anders, zum Auge des Planeten. Und mit den Augen des Menschen sehe der Planet reflexiv sich selbst. Und so werde die Erde, Zitat, Augenzeugin und Zeitgenössin ihres größten Glanzes und ihrer größten Misere. Dazu später mehr. Ganz im Sinne des anthropischen Prinzips benötigt also der Planet, um sich wahrzunehmen, dazu die gleichsam entliehenen Augen der Menschen und unterwirft sich damit den Bedingungen, die er ihrer Existenz auferlegt. Zu diesen Bedingungen gehört aber unabdingbar auch die Verwiesenheit auf ein technisches Instrumentarium, dass diese Blicke und Berechnungen erst möglich macht. Nicht der Planet öffnet die Augen, sondern dies tut das mit seinen Zuschausubjekten einerseits und dem Planeten andererseits unauflöslich verstrickte globale Fernsehen. So stehen die Bilder aus dem All, die die Singularität des Planeten in seiner ästhetischen und heroischen Alleinstellung wie auf diesem Bild als Visualisierung des anthropischen Prinzips, wie in seiner kosmischen, kopernikanischen Verlorenheit und Belanglosigkeit sichtbar machen, als Visualisierung der Unwahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 120, auch am Beginn des Konzepts vom Planeten als so handlungsmächtiges wie fragiles Ganzes, als Gaia, als Whole Earth, als System Earth. Und konsequenterweise zieren diese Bilder jahrelang unzählige Buchtitel und Plakate einschlägiger Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Von Dennis Meadows berühmtem Bericht an den Club of Rome über die Grenzen des Wachstums, eine Art Gründungsmanifest des ökologischen Denkens, bis heute ins Zeitalter des sogenannten Anthropozäns. Und nicht auszuschließen ist, dass die Apollo-Mission wissenshistorisch sogar eine der Voraussetzungen für die Entwicklung der These vom anthropischen Prinzip überhaupt war oder sie zumindest mit unter Bedingungen gesetzt hat. Viertes Kapitel, das Fernsehen des Planeten. Aber das Fernsehen mit seinem Mondprogramm bestätigt nicht nur den in der kopernikanisch-galileischen Wende eingesetzten Blick, es bestätigt ihn nicht nur, sondern führt auch eine Transformation durch. Dabei geht es von dem eigentümlichen Spannungsbereich zwischen anthropologischem Elend und anthropischem Glanz in der Blickordnung der Neuzeit aus, die wir mit Anders eben schon erwähnt haben. Denn obwohl die neuzeitliche Weltordnung die zentrale Position der Erde unwiederbringlich aufgibt, die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt und diese dreht sich nicht um sie, so bestätigt und bestärkt sie doch zugleich etwas anderes, nämlich die zentrale Position des Blicksubjekts und damit des Erkenntnissubjekts in Relation zu einem Blickobjekt. Die Unterwerfung des Objekts durch das Subjekt, zum Beispiel des Jupiters, durch den erkennenden Wissenschaftler, beispielhaft in der florentinischen Zentralperspektive durchgeführt, wird im neuzeitlichen Blick überhaupt erst gültig formuliert. Sie war vermutlich sogar die Voraussetzung für die Erlangung des neuen Weltmodells um 1600. Der Blick, der einerseits die Relativität und Beiordnung des Betrachterorts erwies, nämlich die anthropologische Unwahrscheinlichkeit, Verlorenheit und Marginalität des Planeten im All, basierte andererseits auf der anthropischen Souveränität des unentbehrlichen und zentral gestellten Betrachterblicks. Genau an diesem Spannungsverhältnis zwischen Blick und Ort setzt nun die visuelle Überhöhung des Fernsehens an. Um eine solche Allsicht des Planeten zu ermöglichen, muss das Fernsehen den Planeten nämlich erst einmal verlassen. Und sodann muss es das Bild, das der Planet ist, dezentralisieren und über die Bildschirme der Welt verteilen und zirkulieren lassen. Zu diesem Zweck unternehmen die Bildsignale, wie Anders ebenfalls beschreibt, eine geradezu irrwitzige Bilderreise, die nicht einfach vom Mond zur Erde führt, sondern von dieser wieder zurück weit ins All, zu den Satelliten und weiter wieder zurück zu den irdischen Sendemasten, die für ihre weltweite Verbreitung sorgen. Also das Bild wird empfangen an einer Kopfstation in Houston und wird dann wieder in den Orbit, nämlich in Clarks Orbit, geschickt, wo in 36.000 Kilometern Höhe die geostationären Satelliten kreisen. Und von diesen wird es dann wieder auf die Sendemasten der Erde verteilt. Das Fernsehen, nicht mehr die menschlichen Augen allein, sondern die anthropomedial mit Sendeanlagen, Satelliten und Bildschirmen gekoppelten Augen, sind die Augen des Planeten. Das Fernsehen muss also im All eine Ebene eigener Realität und Ordnung eröffnen. Abschließend erst kann es unter Mitnahme dieser eigenen Realität und Ordnung, die im zuvor unmöglichen Bild des Planeten sichtbar wird, zum Planeten zurückkehren. So importiert es eine zweite Ebene die erste, denn nur auf dem Planeten selbst und vom Planeten aus oder mit anders durch den Planeten selbst kann der Planet als hochinstrumentierter wirksam und dann kollektiv, also öffentlich, beobachtet werden. Es kann deshalb auch kein Bild des Planeten geben, weil kein Bild den Planeten als präexistentes Objekt erfassen könnte. Es kann nur den Planeten erstens als Bild, als Resultat einer spezifischen und umfassenden bildgebenden Operation geben, eben des Mondflugs. Und zweitens gibt es ihn als einzigartigen Ort nur als eine merkwürdig plurale Singularität, nämlich als ein über unzählige Bildschirme verteiltes und hinwegziehendes Bild unter maßlos vielen anderen Bildern. Fernsehen ist, so die amtliche Definition, die Paul Nipkow schon 1884 vom Fernsehen gab, ich zitiere, eine Apparatur mit dem Zweck, ein an einem Ort A befindliches Objekt zugleich an einem beliebigen anderen Ort B sichtbar zu machen. Das ist alles, was man braucht, um Fernsehen zu verstehen. Schon diese praktische und paradigmatische Definition benutzt die neuzeitlich verbindliche Unterscheidung zwischen Blicksubjekt und Blickobjekt und setzt die Verschiedenheiten der Orte A und B voraus. Fernsehen wird als Übertragungsmedium, nämlich als Medium der Übertragung der Sichtbarkeit des Objekts für ein Subjekt von A nach B festgelegt. Es entspringt also schon immer ungebrochen und unbeschadet aller bereits stattgehabten Erschütterungen, dem skopischen Regime der Neuzeit mit Kopernikus und Galilei und mit dem zentral gesetzten Subjekt und verkörpert es auf massenmedialer Basis. Nun aber, im Apollo-Zeitalter verändert sich das Fernsehen und mit ihm unser Sehen und die Ordnung unserer Bilder. Das Blicksubjekt, das sich an Ort B auf der Erde nämlich befindet, sieht diesen Ort B, so wie er von A vom Mond aus zu sehen ist. Am Ort B wird Ort B sichtbar gemacht. B wird auf B abgebildet. Die Erde schlägt die Augen auf und betrachtet sich. B sieht B. B, die Erde, wird Realität des Bildes. Das Blickverhältnis wird dadurch in einem ersten Schritt entpersonalisiert und auf die amalgamierte Agentur aus Planet oder planetarisch operierendem technischen System übertragen. Die Relation von Subjekt und Objekt im Blick wird als Selbstanblick der Erde mithin nicht länger als gegebener Ursprung, sondern als hervorgebrachte Folge einer räumlich-technischen Anordnung sichtbar gemacht. Gleichzeitig aber wird dieses epochale, ganzheitliche Bild, das wir eben noch gesehen haben, dass der Planet Erde ist, wiederum eingespeist in eine gegliederte und zusammengesetzte Gesamtheit, die in der Zirkulation der Bilder über die Bildschirme der gesamten Erde zieht. Denn genau besehen markiert der Mondflug mit seinem Erdenbild zwar den Wendepunkt, aber noch nicht das Ergebnis der Umkehr. Die Umkehr muss in eine Rückkehr münden, so wie die Fernsehsignale vom Mond zur Erde zurückkehren und von dort weiter und zurückgeleitet werden müssen, und so wie erst die Rückkehr der Mondflieger und ihre Bergung den Mondflug abschließt. Das zeigen vor allem zwei andere herausgehobene Bilder der damaligen Mondnacht, die nicht mehr dem monumentalen Erdenbild gelten, sondern der technischen Zirkulation der Bilder der Mondnacht selbst und die weit weniger von ästhetischer Brillanz geprägt und weniger faszinierend als das Erdenbild, dennoch von allergrößter Relevanz für das Gesamtprojekt sind. Das eine sehen Sie hier. Es ist das am Mondabend des 20. auf den 21. Juli während der langen Wartezeit überhaupt am häufigsten zu sehende Bild gewesen. Das Bild des Kontrollzentrums in Houston, Texas, das in der langen Wartezeit unentwegt eingeschaltet wurde. Dies hier ist natürlich eine fotografische Aufnahme und kein Fernsehbild. Hier nämlich war im Bild wiederum eine ungeheure Menge an Bildern auf Bildschirmen im Kontrollraum zu sehen. Radaraufnahmen, Visualisierung, Monitorbilder, die Messwerte zeigten, aber eben auch Fernsehbilder, darunter genau diejenigen, die wir auch sehen konnten. Und das sehen Sie hier auf der rechten Seite des Bildes, ist ein Screen und auf dem Screen ist das laufende Fernsehprogramm zu sehen, das ungefähr dasselbe zeigt, was wir hier auch sehen. Ja? Also das Bild vom Kontrollzentrum enthält ganz viele andere Bilder und darunter auch das Bild, das wir selber sehen, wenn wir das Bild vom Kontrollzentrum sehen. Eine große Zahl Männer in weißen Hemden war hier ständig mit dem Anblick und der Kommentierung all dieser Bilder befasst. Die Gesamtheit aller Bilder fand mit dem Bild des Kontrollzentrums ein Bild, das dann wiederum als Teil der Gesamtheit aller Bilder fungieren und verbreitet werden konnte. Letztlich war es damit unser Bildschirm zu Hause, über den all diese Bilder drüber zogen, der als weiteres Kontrollzentrum eingesetzt werden konnte und unendlich vervielfältigbar war. Stanley Cavell hat diesen Sachverhalt mit seiner Prägung eines monitoralen Sehens, das an die Stelle des Blickens, wie beim Film, gerückt sei, die gültige theoretische Formulierung verliehen, allerdings ohne Rekurs auf den Mondflug und das Kontrollzentrum. Ein zweites herausgehobenes Bild, das ich nicht mitgebracht habe, war während des Telefongesprächs der Astronauten mit Präsident Nixon zu sehen. Im Split-Screen-Verfahren wurden der Präsident samt der genauen Ortsangabe live from White House und die Astronauten samt der Angabe Live from Moon zusammengeschaltet. Damit wurde der Bildschirm zum Ort, an dem die beiden Orte A und B noch einmal visuell zusammengefasst und verdoppelt wurden. Die Teilung, Aufteilung und Verteilung des Bildes über viele Orte und Bildschirme in der Mondnacht deutet bereits an, dass auch das monumentale Gesamtbild des Planeten in all seiner aus dem All importierten Singularität nur als Bild unter Bildern möglich ist. Und dass auch der Kontrollraum nur ein zirkulierendes und verteiltes Bild ist, und zwar geradezu aus technischen Gründen. Es geht gar nicht anders. Vorletztes Kapitel, die Außenwelt der Bilder. Was aber ist bei all dem mit dem Mond los, dem Trabanten? Anders erklärt ihn für irrelevant. Er sei nicht das Erkenntnissubjekt und auch nicht das Blicksubjekt, auch nicht das Blickobjekt, und auch in der Pluralisierung der Bilder scheint nun der Mond keine Rolle mehr zu spielen. Der Mond kann gehen. Schließlich ist der Mond ja auch nicht das Habitat der Menschen. Dennoch ist der Mond der Ort, von dem aus dieses Habitat als Realität des Bildes, das heißt des Planeten, ihrerseits planetarisch sichtbar gemacht werden konnte. Er ist im Schema Nipkos eigentlich ein dritter Ort, C, ob sichtbar oder unsichtbar wirksam, ob in seiner Funktion als C durch andere Orte ersetzbar oder nicht. Der Mond reflektiert unseren Blick nicht nur, ohne selbst Blickobjekt zu werden, er blickt uns vielmehr selbst an, das wissen ja schon die kleinen Kinder, ohne jedoch je Blicksubjekt zu werden. Weder Objekt noch Subjekt der Betrachtung zieht er dennoch sichtbar oder unsichtbar in das Bild und mithin in das menschliche Habitat, nämlich die Gesamtheit der Bilder, und fortan in jedes einzelne Bild, zumindest in der Ordnung des Fernsehens, mit ein. Denn die Ordnung des Fernsehens ist genau keine der herausgehobenen Monumentalität des großen Augenblicks im All. Fernsehen bewohnt vor allen Dingen den Alltag, das alle Zeit und überall. Und diese Ordnung setzt sich auch im planetarisch gewordenen Fernsehen durch, allerdings ohne, dass das Fernsehen selbst es sofort bemerkte und instrumentalisieren oder ausbauen könnte. Die Rückkehr des Fernsehens vom Mond hatte nämlich vor allem diesen dritten Ort C, den Trabanten, auf die Erde geholt. Und nicht nur das, sie hatte ihn jederzeit verfügbar, anschaltbar und anwählbar gemacht. Denn fortan hat das Fernsehen nicht nur den Grundzug beibehalten, Gesundheit, jeden Ort A, den es am Ort B zeigt, als Teil einer Gesamtheit sichtbarer Orte, die sowohl alle A als auch alle B umfasst, aufzuschlüsseln. Nein, zugleich damit hat das Fernsehen den dritten Ort, den Trabanten C, mitgebracht und fügt ihn nun jedem seiner Bilder hinzu. Der dritte Ort muss dabei nicht zwingend, wie hier im Bild, der Mondboden, das hatten wir eben, ich gehe nicht zurück, sichtbar werden. Es genügt, dass jedes Bild des Fernsehens so aussieht, als sei es von einem anderen Bild aus betrachtet worden. 1969 und noch für viele Jahre spielt dieses Verfahren zwar keine deutliche Rolle, es fehlen auch zunächst die technischen Instrumente zu seiner Implementierung. Dennoch ist das Bild vom Kontrollzentrum eben seinerseits kein zentrales Masterbild. Es ist entweder selbst Hintergrund oder Marke eines Grundkontinuums, oder aber es trägt seinerseits sich in all die anderen Bilder, von denen aus es gesehen werden kann, ein. Der telefonierende Präsident sieht genau das, was wir in der linken Bildhälfte auch sehen, das Bild vom Mond. Und er ist seinerseits auf dem Mond vielleicht nicht zu sehen, aber zu hören. Und wir sehen die Mondflieger, die wir sehen, deutlich als die sie von außen gesehen werden. Was wir sehen, ist dann immer schon aus der Perspektive eines anderen Bildes oder Teils eines Bildes gesehenes Bild. Noch in der heroischen Sprache von 1969 beobachtet Günther Anders, dass das schon während des Fluges paradigmatisch für die Astronauten gilt, die nämlich in ihrer Kapsel die Fernsehbilder sehen konnten und damit den Mond und die Erde so, wie wir sie sehen konnten, nämlich aus der Perspektive völlig Unbeteiligter. Sie hätten damit Anteil an unserer Unbeteiligtheit gehabt. Der Trabant als Widerlage des Außenblicks sogar im Innenblick ist also hier bereits im Bild. Es gibt demnach kein Außen und folglich auch keinen blinden Fleck und kein leeres Zentrum des Bildes mehr. In einem sehr vergleichbaren Sinn, wenn auch erneut ohne Berücksichtigung des Mondflugs, schwerer Fehler, schrieb Jean Baudrillard bereits 1978 vom Fernsehen gegen Foucault gerichtet als, Zitat, Ende des Panoptikons. Als dieses Ende zwar schon spürbar, aber noch keineswegs durchweg implementiert und wirksam geworden war. Das Fernsehen macht fortan jeden Ort B als möglichen Ort A kenntlich, der vom Fernsehen sichtbar gemacht werden kann. Aber diese Kennung ist, noch einmal sei es gesagt, nur von einem dritten Ort aus, eben C, dem Ort des Trabanten, wirksam. Und eben deshalb kehrt der Ort des Trabanten in jedes Bild des Fernsehens ein. Fernsehen, zumindest für den Rest des 20. und das Beginn der 21. Jahrhundert, umkreist und begleitet dabei sich wie uns, wie auch wir das Fernsehen umkreisen und begleiten und uns mit ihm. Seither erhält also jedes Bild des Fernsehens zugleich eine Außensicht auf sich selber als eines seiner Kehrbilder, mindestens als die notwendige Möglichkeit seines eigenen Vorkommens. Jeder Ort A ist von C aus gesehen auch nur irgendein Ort B und umgekehrt. Und durch ein einfaches Umschalten kann jeder Ort seine Funktion als A, B oder C wechseln. Der Gebrauch der Fernbedienung wird es ab Mitte der 70er Jahre werden, der diesen Perspektivismus navigationsfähig macht. Vom Blicken als zentrale Operation wird das Fernsehen deshalb fortan auf das Schalten umschalten. Und genau dies, die Fernbedienung und die Stabilisierung des Schaltbildes, ist dann die Voraussetzung dafür, dass all die Neuerungen des sogenannten Neo-Fernsehens der 1980er Jahre mit ihrem ersten Digitalisierungsschub überhaupt funktionieren können, die mit den neuen multiplizierten Vertriebs- und Verbreitungswegen einhergehen werden, mit Kanalvermehrung und mit den neuen digitalen Ästhetiken und mit dem Übergang zur Televisuality, wie John Caldwell das genannt hat, der uns heute selbstverständlichen, selbstreferenziellen Stilistik des Fernsehens. Die heroische Allheit, Ganzheit und Einzigartigkeit des Planeten der Mondnacht weicht mithin und notwendigerweise dem, was er schon in dieser Nacht geworden war, dem durch und durch Trabantenhaften. So sind das Fernsehen der Menschen, wie die Menschen des Fernsehens, seither keineswegs mehr zentrale Instanz allgegenwärtigen Überwachungs-, Betrachtungs- und Bildgebungsgeschehens. Sie sind selbst nichts anderes als geschaffene, mediale Trabanten eines Alltags, den das Fernsehen durch seine Rückkehr vom Mond realisiert hat und in dem ohnehin schon alle Orte als jeweils andere Orte und alle Blicke als andere Blicke ineinander und umeinander schaltbar sind. Jetzt kommt noch eine Schlussbemerkung. Sechstes Kapitel, Mensch und Medium, das metanthropische Prinzip. Nicht erst dieses Bild zeigt die Kamera, die Fernsehkamera von Apollo 11, so wie sie auf dem Mondboden zurückgelassen wurde und vermutlich heute noch steht. Nicht erst dieses komplizierte Habitat der technischen Bilder späterer Dekaden ist jedoch ein technisches Machwerk. Bereits das heroische Ausgangsbild vom blauen Planeten war auf eine technologisch herausfordernde Weise erst gewonnen worden, auf die auch in den zahlreichen und langen vorbereitenden und begleitenden Sendungen immer wieder ausdrücklich verwiesen und die immer wieder erläutert worden war. Es gab unendlich viele volkserzieherische Sendungen, die die komplexe Technologie des Mondflugs vorher erklärten. Es war überhaupt kein Geheimnis, wie das funktioniert. Die meisten der Bilder enthielten auch ihrerseits Hinweise auf die technische Bedingtheit. Sie zeigten etwa den Rahmen des Fensters der Mondkapsel, auch sie ein Fahrzeug, also ein Medium. Sie waren mit dem rauschenden Funkverkehr der Astronauten und der Zentrale unterlegt. Sie zeigten die Raumfahrzeuge oder Beobachtungsinstrumente im Anschnitt mit oder den Erdblick, wie er sich im glänzenden Visier eines Astronautenhelms spiegelte. Bis heute sind die spektakulärsten Weltraumbilder diejenigen, die beispielsweise einen Marsroboter oder eine Sonde auf einem Kometenkopf zeigen und somit die technische Gemachtheit nicht nur des sichtbaren Objekts, sondern auch seines Aufenthalts an eben jedem Ort und vor allem seine Sichtbarkeit mit anzeigen. Das gilt ganz aktuell auch für die schon im Moment ihrer Anfertigung geradezu selbstparodistischen, vielleicht auch einfach nur lächerlichen Bilder vom Tesla Roadster mitsamt seinem Piloten Starman im All, die von SpaceX hochbefördert wie in einem Selfie gerade das Gefährt und von diesem aus die Erde zeigen. Diese Bilder sind also mit Hilfe eines komplizierten technisch-medialen Gesamtapparats entstanden. Sie zeigen den Ort des Menschen und produzieren die Erfahrung der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 120 aus einer anderen Perspektive und mit einem anderen Blick als demjenigen des Menschen für sich allein genommen. Ähnlich hat Walter Benjamin das für die Filmkamera beschrieben, die in die Materie eintauche und in ihr wirksam werde, wo der menschliche Blick immer an der Oberfläche der Materie Halt machen müsse. Obwohl menschlicher Eingriff, könne das technische Bild die Welt zeigen, wie sie ohne menschlichen Eingriff, gleichsam unter Absehung vom Menschen, sich wohl zu sehen gäbe. Dann aber wurden diese Bilder, die den Außenblick auf das anthropische Habitat zeigten, das zugleich die Mediasphäre des Fernsehens aufspannt, zurückgebracht auf die Erde und die Bildschirme. Durch diese Rückprojektion wurde der Anthroposphäre dann ganz entgegen dem kopernikanischen Prinzip, aber analog zum anthropischen Prinzip, doch noch ein Privileg eingetragen, nämlich der Ort zu sein, der sich selbst sichtbar machen kann. Damit dies für das kosmologisch notwendige Habitat des Menschen zutreffen kann, bedarf es operativ jedoch eines Außenpostens, der Kapsel im Weltraum, der Sonde im All, der Mondoberfläche, die sich dann ihrerseits in das Bild mit einträgt. Dieser Außenposten und der Aufenthalt der technischen Apparatur eben an diesem Ort ist nun die Bedingung der Möglichkeit der Beobachtbarkeit des Habitats. Diesen Ort kann nur das technische Gerät oder ein von ihm völlig abhängiger Mensch, wie der Astronaut oder die Astronautin es sind, beziehen. In diesem Ort, der uns unseren eigenen Beobachtungsposten erschließt, wird zugleich ein Posten markiert, der von unserem Posten deutlich verschieden ist. Mit anderen Worten, die anthropische Position des Menschen kehrt sich nun um. Jetzt ist die Beobachtung aus der, und sei sie noch so geringen, Tiefe des Kosmos heraus die Bedingung der Möglichkeit des Habitats der Menschen. Der Kosmos, wir kommen auf den spekulativen Beginn zurück, der Kosmos beobachtet uns. Und mit Hilfe der Medientechnik können wir an dieser Beobachtung, wie sie uns selbst unmöglich ist, dennoch teilhaben. Und im Prinzip gilt diese Blickverschiebung für alle unsere Instrumente, mit denen wir den Kosmos beobachten, berechnen, bemessen oder beschreiben. Es gilt im Grunde bereits für Galileis Teleskop, das sich nach draußen auf die Jupitermonde richtet, um in ihnen Abbilder der Verhältnisse im menschlichen Habitat, also auf der Erde, zu erhalten. Genauer, um von ihrem Ort, an dem sie sich befinden, Rückschlüsse zu ziehen auf den Ort, an dem wir uns befinden. Daher erhält auch Galileis grafische, textliche und mathematische Beschreibung der Himmelsmechanik schließlich den Titel Sidereus Nuncius, der Botschafter oder die Nachricht von den Sternen. Auch die Radioteleskope und Satelliteninstrumente der Gegenwart, besonders letztere, nehmen derlei Verschiebungen vor. Sie alle nehmen einen vom Menschen verschiedenen, gegenüber dem menschlichen verschobenen, eigenen Blickwinkel ein und stellen Berechnungen an, die ohne sie nicht möglich wären und die sie sich selbst und in die sie sich selbst immer mit eintragen. Der sogenannte menschliche Standpunkt im Kosmos kann überhaupt kein rein menschlicher sein, sondern ein immer schon von sich selbst weg hin auf die Medien der Beobachtung verschobener Standpunkt, ein zwischen Mensch und Medium aufgespannter. Das anthropische Prinzip wäre dann gar nicht eigentlich anthropisch, es wäre eine Verkürzung aus einem weiter zu fassenden metanthropischen Prinzip, weil seine Grundannahme, dass nämlich der Kosmos beobachtet, berechnet und beschrieben wird, immer voraussetzen muss, dass es Instrumente und Medien solcher Beobachtung, Berechnung und Beschreibung gibt, die einen vom Menschen verschiedenen Beobachtungsposten einnehmen. Wie es am Beispiel des Fernsehens als Mondprogramm besonders hervortritt. Jetzt sind Sie, haben es geschafft. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld. Vielen Dank.